weil unser Körper ohne Zucker gar nicht funktionieren kann. Das ist unfassbar bitter und wir brauchen unbedingt mehr Handlung von Seiten der Politik, zum Beispiel in Form einer Zuckersteuer.
Psychoaktiv, euer Podcast mit Suchttherapeutin Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Leute, es ist die erste Folge nach der Sommerpause und ich freue mich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin inzwischen in Kirgisistan angekommen und habe die Sommerpause dazu genutzt, um mich auf die nächsten Folgen vorzubereiten. Logisch, was soll man sonst in der Sommerpause machen? Ausruhen? Nee. Ihr habt euch schon sehr häufig und auch schon sehr lange das Thema Zucker gewünscht. Und als ich euch dann auf Instagram zwischen verschiedenen Substanzen habe abstimmen lassen, waren auch die allermeisten für Zucker. Das heißt, logischerweise, das ist heute unser Thema. Wir sprechen über Zucker. Dafür habe ich mir erstmal zwei Bücher reingezogen, denn mit dem Thema Zucker gehen wir in eine Richtung, die etwas anders ist als sonst bei den Substanzkundefolgen. Und zwar mehr in die Ernährungsrichtung, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Das heißt, diese Folge unterscheidet sich ein bisschen von anderen Substanzkundefolgen, also auch vom Aufbau. Wir haben ja sonst immer den gleichen Aufbau. Und wir müssen unbedingt die Frage klären, ob wir Zucker als Droge klassifizieren können, denn das ist im Prinzip immer die Grundfrage, die dahinter steckt, und auch, ob man von Zucker süchtig werden kann. Um diese Fragen zu klären, müssen wir uns aber auch erstmal Zucker ganz im Allgemeinen anschauen. Und das ist im Prinzip, ja, der grobe Aufbau dieser Folge. Schon bei der Recherche fand ich es gar nicht so einfach, Bücher zu finden, die in ihren Titeln nicht maßlos übertreiben, à la wir krepieren alle an Zucker. Ich meine, wir sind hier schließlich in einem wissenschaftsbasierten Podcast und ich möchte meine Zeit da nicht mit verschwenden, reißerische Literatur zu lesen. Am Ende wurde es das Buch Zucker, süßes Wissen für die Praxis von Reinhild Berger. Ein echt super Buch, um eine gute Übersicht über das Thema zu bekommen. Und der Zuckerkompass, so gefährlich ist Zucker wirklich, die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Und das war wirklich perfekt für die Vertiefung und hat echt auch einen guten, tiefen Einblick in verschiedene Studien gegeben. Da hatte ich echt einen super Glücksgriff. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Recherche hat mich auch nochmal selbst sehr stark über meinen eigenen Zuckerkonsum nachdenken lassen. Denn ich war ehrlich gesagt immer der Meinung, mein Zuckerkonsum passt voll. Ich mag Süßes nicht so gern, klar esse ich mal hier und da eine Schokolade, aber grundlegend war ich noch nie so voll auf Süßes gepolt. Dass aber auch ich deutlich mehr auf meinen Zuckerkonsum achten sollte, vor allem auf meinen versteckten Zuckerkonsum, habe ich während der Recherche sehr gut verstanden und werde ich euch im Rahmen der Folge dann auch nochmal erklären, woran ich bei meiner eigenen Reflexion nicht geachtet habe. Da ich viel mehr recherchiert habe, als in diese Folge passt, habe ich begleitend zur Folge noch einen Artikel zum Thema Süßstoffe, die Lösung für unser Zuckerproblem, im psychoaktiven Magazin veröffentlicht. Den Artikel zu den Süßstoffen findet ihr einfach in den Shownotes. So, und jetzt habe ich wirklich schon genug geredet, ohne wirklich zum Punkt zu kommen. Da steigen wir jetzt ein. Ich freue mich wirklich nochmal mega, dass ihr nach der Sommerpause wieder mit dabei seid. Lasst uns in das Thema starten. Was ist eigentlich Zucker? Lasst uns erst einmal die Grundlagen klären. Und schon die sind gar nicht mal so einfach. Denn schon hier stellt sich schnell die Frage, was man eigentlich genau untersuchen möchte. Denn Zucker ist nicht nur der weiße Haushaltszucker, der vielleicht bei uns im Küchenschrank steht, sondern auch in Form von Fructose, ganz natürlich in Gemüse und Obst oder auch in Form von Laktose in der Milch vorhanden. Ihr habt sicher schon einmal von der zuckerfreien Ernährung gehört. Gibt es auf jeden Fall einen Haufen Profile auf Instagram, die ich vorab auch mal aus Interesse ein bisschen durchgescrollt habe und die einem eben einen zuckerfreien Ernährungsstil näher bringen. Die verzichten aber natürlich auch nicht auf die natürlich vorkommenden Zucker im Gemüse oder im Obst, sondern auf sogenannte freie Zucker. Das sind Einfachzucker oder Doppelzucker. Was das ist, dazu komme ich gleich noch. Aber auch natürlich vorkommende Zucker, die von Köchen oder den Lebensmittelherstellern oder einfach von uns selbst Lebensmittel zugesetzt werden. Also im Prinzip der Zucker, der zusätzlich irgendwo reingemischt wird. Denn genau hier liegt eben auch der Ursprung vieler Probleme im zum Teil übermäßigen Zuckerzusatz. Ein zuckerfreies Leben wird wirklich keiner von uns führen, auch wenn wir noch so häufig den Hashtag Sugarfree verwenden. Und das wäre auch ganz fatal, weil unser Körper ohne Zucker gar nicht funktionieren kann. Dafür schauen wir uns vielleicht gleich mal zu Anfang einen gesunden Zuckerzyklus an. Nehmen wir mal an, wir essen einen Apfel. Dieser gelangt durch den Magen in den Dünndarm, wo der Zucker ins Blut aufgenommen wird. Unser Blutzuckerspiegel steigt deswegen langsam an und die Bauchspeicheldrüse reagiert darauf, indem sie Insulin ausschüttet. Insulin wirkt wie ein Verteiler, der dann die Glucose zu den einzelnen Organen und Muskeln transportiert, wo sie eben dann als Energie genutzt wird. Anders als bei stark verarbeiteten Zuckerarten wird die Glucose und auch die Fructose aus dem Apfel langsam freigesetzt, da sie von Ballaststoffen und Vitaminen begleitet wird. Und das verhindert wiederum, dass der Blutzuckerspiegel zu schnell steigt. Überschüssige Glucose wird dann in der Leber als Glykogen gespeichert. Und naja, wenn die Leber voll ist, wird der Zucker eben weiter als Fett gespeichert. Sobald der Blutzuckerspiegel sinkt und auch kein Zucker nachkommt, schüttet die Bauchspeicheldrüse Glucagon aus, das dann eben das Glykogen wieder in Glucose umwandelt und so den Blutzuckerspiegel immer stabil hält. Dieser sehr ausgeglichene Zuckerzyklus sorgt dafür, dass unser Körper auch in Stresssituationen oder während Fastenzeiten ausreichend mit Energie versorgt wird. Und das ist halt auch ein absolut wichtiger Überlebensmechanismus aus der Steinzeit, wo Zucker eben häufig nicht so weit verbreitet war und man sich eben auf schlechte Zeiten vorbereiten musste. Zucker ist allerdings nicht gleich Zucker. Es gibt verschiedene Zuckerarten. Grundlegend haben wir erst einmal Glucose, Fructose und Laktose. Das sind sogenannte Einfachzucker, wie oben schon erwähnt. Es gibt noch andere Einfachzucker, aber wir müssen uns in dieser Folge ein bisschen begrenzen, weil das eh schon so ein enormes Thema ist und wir schauen uns auch gezielt nur die Glucose und die Fructose an. Das reicht im Prinzip, um ein Grundverständnis für die Thematik zu entwickeln. Also, genau. Und das sind Einfachzucker. Es gibt allerdings auch sogenannte Doppelzucker. Und hier ist wohl der wichtigste Doppelzucker für uns unser Haushaltszucker. Der wird nämlich auch Saccharose genannt. Unser Haushaltszucker wird aus Zuckerrüben gewonnen und besteht aus genau gleichen Teilen, also 1:1, aus Glucose und Fructose. Die Glucose und das Fructose-Molekül sind dabei chemisch miteinander verbunden. Und eben daraus entsteht die verlässliche Zusammensetzung von 1:1. Das ist deswegen wichtig, weil die Glucose und die Fructose auch häufig als Einfachzucker zusammengemischt werden, die sogenannte Isoglucose. Bei industriell hergestellten Lebensmitteln ist dabei der Fructoseanteil meist deutlich höher konzentriert als die Glucose und liegt zwischen 55-90%. Gekennzeichnet werden muss die Zusammensetzung auf den Lebensmitteln allerdings nicht. Aber der höher konzentrierte Zucker muss bei der Bezeichnung vorne stehen. Deswegen findet ihr auf Lebensmittel entweder Bezeichnungen wie Fructose-Glucose-Sirup oder wahrscheinlich deutlich seltener Glucose-Fructose-Sirup. Also je nachdem, welcher Zucker den höheren Anteil dieses Gemisches einnimmt. Aber warum ist genau das so wichtig? Um dem mehr auf den Grund zu gehen, müssen wir uns gleich mal mit dem Thema Fructose beschäftigen. Die Fructose hatte zumindest in meiner Wahrnehmung eher einen sehr guten Ruf. Der Zucker, der im Gemüse und Obst vorkommt. Das kann ja eigentlich nicht so wild sein. Wie geht es euch damit? Habt ihr das gleiche Bild oder ist das mal wieder eher meine eigene Fehleinschätzung? Auf jeden Fall wurde ich während meiner Recherche eines deutlich besseren belehrt. Also schauen wir uns die Fructose wirklich mal genauer an, denn das ist wirklich wichtig, um ja viele Probleme auch zu verstehen. Früher dachte man tatsächlich, dass Fructose ein gesünderer Zucker ist, da er eben ohne Insulin verstoffwechselt wird. Dass dies gesünder ist, ist allerdings inzwischen widerlegt, was sich aus dem weiteren Stoffwechselweg ergibt. Denn die Fructose gelangt mithilfe eines Transporterproteins direkt in die Leber. Das ist erstmal kein Problem, denn unsere Leber kann mit kleinen Mengen Fructose problemlos umgehen, indem sie die Fructose einfach abbaut. Bei größeren Mengen schaut es allerdings schon anders aus. Wenn man sich große Mengen Fructose zuführt, zum Beispiel durch einen Smoothie, ein Softgetränk oder eben einen Fruchtsaft, ist die Leber überfordert. Wir haben nämlich keinen Fructosespeicher. Dementsprechend behilft sich die Leber damit, dass sie die Fructose in Fett umwandelt. Und die Konsequenz daraus kann im schlimmsten Fall eine Fettleber sein. Nicht alkoholbedingte Fettlebererkrankungen haben in den letzten Jahren zugenommen und betreffen auch zunehmend Kinder. Als Ursache für diese Entwicklung werden vor allem Süßigkeiten und der Softdrinkverzehr angenommen. Der hohe Fructosekonsum kann allerdings auch dazu führen, dass der Harnsäurespiegel steigt, was wiederum für erhöhten Blutdruck, Gicht, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Insulinresistenz sorgen kann. Ihr seht also, Fructose ist alles andere als ein grüner, gesunder Zucker. Aber bevor jetzt alle euer Obst geschockt in den Müll schmeißt, lasst euch gesagt sein, das Obst ist nicht das Problem. Und das hatten wir ja schon oben bei dem Beispiel, als wir den Stoffwechselweg besprochen haben. Da haben wir mehr auf den Stoffwechselweg von Glucose geschaut. Gerade haben wir uns noch mal ein bisschen den Stoffwechselweg von Fructose angeschaut. Und das Wichtige bei Obst ist eben, dass wir eben Obst und auch Gemüse in ganzer Form, also nicht püriert, viel besser in unserem Körper verarbeiten können. Obst fördert sogar die Zusammensetzung des Mikrobioms positiv und wirkt gleichzeitig schädlichen Effekten von hoher Fructoseaufnahme entgegen. Das heißt, echt ein bisschen einen anderen Effekt. Das gilt allerdings nicht, wie schon gesagt, für Fruchtsäfte und Smoothies. Diese Getränke beinhalten häufig eine sehr hohe Dosis an Fructose. Denn selten ist ja in einem Smoothie nur ein Apfel drin. Ein Smoothie mit einer Banane, einer halben Mango und einer Viertel Ananas hat zum Beispiel schon 60 Gramm Fructose. Und damit hätte ich mein persönliches Zuckerlimit schon fast um ein Dreifaches überschritten. Außerdem überspringt man bei Smoothies und auch bei Fruchtsäften und auch bei Softdrinks, wo Fructose drin ist, den Kauprozess. Die maschinelle Verarbeitung zerstört nämlich die Zellstrukturen und die Begleitstoffe von Obst und Gemüse, die uns dann eben fehlen. Darüber hinaus wird beim Trinken natürlich auch der Kauprozess übersprungen und die Fructose, die schwallt dann einfach beim Trinken in unseren Körper und überfordert eben genau diesen. Und das kann auch ohne Fructose-Malabsorption, vielleicht eher bekannt unter dem Namen Fructoseintoleranz, das ist allerdings nicht ganz korrekt, aber auch ohne Fructoseintoleranz kann das dann eben zu Beschwerden führen wie Bauchkrämpfe, Blähungen, Magenschmerzen und Durchfall. Und hier liegt übrigens auch mein neu entdecktes Zuckerproblem. Ich trinke wirklich gerne Fruchtsäfte. Und ja, das habe ich ehrlich gesagt seit dieser Lektüre auch extremst reduziert. Allerdings liegt das größte Problem bezüglich der Fructose in der Lebensmittelindustrie. Die lieben nämlich Fructose, denn es ist sehr günstig und fast doppelt so süß wie Haushaltszucker. Deswegen findet sich häufig, versteckt hinter Begriffen, von denen man nicht wirklich weiß, was damit gemeint ist, hohe Mengen an Fructose in unseren Lebensmitteln und treibt die Zahl nicht alkoholbedingter Fettlebern nach oben.
Werbung.
Hey, du hast keine Lust mehr auf Werbeunterbrechungen? Dann werd doch Mitglied bei Psychoaktiv Plus. Hier kannst du den Podcast auf deinem Lieblingsplayer werbefrei hören und unterstützt damit auch noch meine Arbeit. Außerdem bekommst du Zugriff auf das Psychoaktive Magazin, in dem ich immer wieder Artikel zu unterschiedlichen Themen schreiben werde, die so nicht im Podcast vorkommen. Außerdem gibt es Transkripte zu den Folgen und ab und zu auch eine Bonusfolge. Das Schöne ist auch, dass man sich bei Psychoaktiv Plus super austauschen kann, da die Kommentare nur von Mitgliedern geschrieben und gelesen werden können. Ich freue mich riesig, wenn ich dich bei Psychoaktiv Plus begrüßen darf. Den Link findest du einfach in der Folgenbeschreibung. Neben der Fructose wollen wir uns aber auch die Glucose anschauen. Unser Körper, aber auch vor allem unser Gehirn, ist auf Glucose angewiesen. Unser Gehirn braucht tatsächlich eine ständige Zufuhr von Glucose, und zwar 120 Gramm am Tag. Das wird aber natürlich nicht durch hochverarbeitete Lebensmittel abgedeckt. Glucose ist nämlich einer der am häufigsten in der Natur vorkommenden Einfachzucker und eben auch die Hauptenergiequelle von lebenden Organismen. Also absolut unverzichtbar für den Stoffwechsel. Ohne Glucose sind wir also schlichtweg nicht lebensfähig. Wir erinnern uns nochmal an den Stoffwechselweg von der Glucose. Glucose gelangt in Dünndarm schnell ins Blut, wird mit Hilfe von Insulin in die Körperzellen transportiert und überwiegend in der Leber als Glykogen gespeichert. Und hier haben wir nämlich einen sehr wichtigen Unterschied zur Fructose. Wir haben einen Körperspeicher und wir können das Glykogen auch wieder zur Glucose umbauen, wenn wir es brauchen. Das heißt allerdings nicht, dass Glucose jetzt in Massen in unseren Körper gelangen sollte. Glucose ist natürlich auch blutzuckerwirksam. Das bedeutet, zu viel und zu schnell anflutend führt zu Blutzuckerspitzen und auf Dauer eben zu erhöhten Blutzuckerwerten. Das heißt, Glucose lieber in sogenannten langsamen und komplexen Kohlenhydraten wie Vollkornbrot, Kartoffeln, Nudeln und Reis zu sich nehmen, anstatt durch schnelle Kohlenhydrate wie Kuchen, Schoki, Softdrinks oder Kekse. Aber jetzt mal Butter bei den Fische. Was sind denn wirklich die unerwünschten Wirkungen bei Überkonsum von Zucker? Es ist ja jetzt bei den vorherigen Kapiteln hier und da schon ein bisschen rausgekommen. Ich möchte es allerdings jetzt nochmal in diesem Kapitel zusammenfassen. Als erste Frage müssen wir vielleicht mal klären, was ist eigentlich zu viel? Die WHO legt dafür 10% des täglichen Kalorienbedarfs fest. Für einen Erwachsenen mit einem Kalorienbedarf von 2000 Kilokalorien entspricht das nicht mehr als 50 Gramm Zucker am Tag, also 10 Teelöffel. Praktisches Beispiel, 100 Milliliter Apfelsaft enthalten 11 Gramm Zucker. Wer also 250 Milliliter Apfelsaft am Tag trinkt, also 27 Gramm Zucker, und dann noch 50 Gramm Schokolade, nochmal 27 Gramm Zucker, ist über den 50 Gramm. So schnell kann es gehen. Ich habe meinen Kalorienbedarf auch mal fix auf so einem Kalorienrechner ausgerechnet und bei mir sind es auf jeden Fall unter 50 Gramm. Das heißt, meine große Saftschorle am Tag mit mal ein paar Keksen während der Autofahrt, wir sind ja auch teilweise super lange auf, ja, Autobahn wollte ich gerade sagen, die Straßen hier kann man sicher nicht mit der Autobahn vergleichen, sind ja sehr lange auf der Straße und da snackt man mal zwischendrin einen Keks, das ist an solchen Tagen dann eben auch schnell zu viel. Also beziehungsweise über die von der WHO empfohlenen Grenze. Aber was bedeutet es jetzt für uns, wenn wir einen dauerhaft zu hohen Zuckerkonsum haben? Was sind da die Folgen? Bei einem regelmäßigen und hohen Zuckerkonsum haben wir ein dauerhaft hohes Insulinlevel. Das Hormon, das eben so wichtig ist, unseren Körper mit Energie zu versorgen, ist im Prinzip überpräsent und man entwickelt eine sogenannte Insulinresistenz. Bei den Zellen weniger empfindlich auf Insulin reagieren und daher nicht genug Glucose aus dem Blut aufnehmen. Dies kann eben auch zu Typ-2-Diabetes führen, was im fortgeschrittenen Stadium wiederum zu Herzerkrankungen, Nierenschäden oder auch Sehstörungen führen kann. Ein weiteres Risiko eines erhöhten Zuckerkonsums ist natürlich das Übergewicht und im fortgeschrittenen Status natürlich auch die Fettleibigkeit. Wir haben jetzt auch schon mehrmals gehört, dass der Zucker, den der Körper nicht braucht, in Fett umgewandelt wird. Außerdem liefert Zucker leere Kalorien, sie können also super schnell verzehrt werden und gehen auch noch, wenn man eigentlich schon satt ist. Deswegen gibt es halt auch eben oft Süßes am Ende der Mahlzeit, also der uns allbekannte Nachtisch. Gerade bei hohen Zuckermengen auf einmal reagiert natürlich unser Körper mit einer hohen Insulinmenge. Das bedeutet aber auch, dass unser Blutzuckerspiegel wieder sehr schnell abflacht. Und ein niedriger Blutzuckerspiegel wird als Hungersignal wahrgenommen. Essen wir also sehr zuckerhaltig, bekommen wir schnell wieder Hunger und essen mehr. Fettleibigkeit führt dann wiederum auch zu Herz-Kreislauf-Problemen, Fettleber, orthopädische Probleme, Atembeschwerden. Hier ist die Liste wirklich lang. Gut, ich hoffe, das hilft euch erst einmal, dass wir uns grundlegend in dem Zuckerthema orientiert haben. Wir wissen also jetzt, dass erstens Zucker unumgänglich immer Teil unserer Ernährung sein wird, da sie in gesunden Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, aber auch Vollkornbrot und Kartoffeln enthalten sind und für uns lebensnotwendig sind. Zweitens, freie Zucker können bei Überkonsum zu erheblichen Gesundheitsschäden führen. Und hier stellt vor allem auch die Fructose in hochverarbeiteten Lebensmitteln ein besonderes Problem für unseren Körper dar. Und genau mit diesem Wissen gehen wir jetzt in den zweiten Teil der Folge. Und zwar widmen wir uns jetzt, wie schon am Anfang angekündigt, der Frage, können wir von Zucker süchtig werden und ist Zucker eine Droge? Weil beide Begriffe höre ich in Zucker sehr häufig und deswegen Gehen wir jetzt da mal rein. Gibt es so etwas wie eine Zuckersucht? Dafür habe ich jetzt erstmal einen kleinen Einspieler für euch von einer lieben Zuhörerin. Wir nennen sie hier einfach mal Nina, das ist natürlich nicht ihr richtiger Name, die sich eben seit Jahren mit einer Zuckersucht konfrontiert sieht. Lasst uns mal in ihre Erfahrungen reinhören.
Meine Zuckersucht besteht seit über 15 Jahren. Und was bedeutet das, zuckersüchtig zu sein für mich, ist, dass ich jeden Tag mindestens 100 Gramm Schokolade konsumiere. Ich fokussiere mich wirklich auf die Schokolade und blende andere Süßigkeiten, Gebäckkuchen eher aus, damit das nicht ganz so ausartet und ein bisschen mehr unter Kontrolle ist. Ich konsumiere zum Beispiel keinen Alkohol oder keine Drogen. Also es bezieht sich rein auf den Zucker, weil ich merke, dass er mir ganz viel gibt von dem, was mir fehlt. Und ja, ich konsumiere da 100 Gramm am Tag im Schnitt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich bezeichne das als Sucht, weil ich eben merke, dass ich das brauche und dass ich unruhig werde, wenn es nicht zur Verfügung steht. Und dass ich immer schaue, dass ich einen Vorrat habe, aber auch nicht zu viel, weil ich dann noch mehr als die 100 Gramm am Tag esse. Und ja, unter dem Aspekt, dass meine Gesundheit mir sehr wichtig ist und ich lange leben möchte, das ist natürlich sehr schädlich. Und so versuche ich, ja, so Mechanismen zu finden, um zu sagen, okay, ich reduziere den Zucker dann in anderen Teilen, dass ich zum Beispiel keinen Zucker im Tee verwende, weil ich weiß, okay, von dieser Schokolade komme ich nicht los. Also bei mir ist das wirklich sehr spezifisch auf die Schokolade gerichtet.
Ich finde hier Ihr Vorgehen sehr spannend, denn es erinnert mich sehr auch ein bisschen an die Herangehensweise von kontrolliertem Konsum. Im Rahmen dessen man bewusst eine klare Grenze festlegt und sich eben an diese hält. 100 Gramm Schokolade hat allerdings auch schon ca. 48 Gramm Zucker und überschreitet damit fast die Höchstmenge der WHO und lässt keinen Platz mehr für weitere Zuckeraufnahme in Form von zum Beispiel einer Saftschorle. Nun erlebt Nina das ja durchaus als Sucht. Und dass sie eben ohne diese 100 Gramm Schokolade nicht wirklich durch den Tag kommt. Also zumindest das Gefühl hat. Und für das Existieren einer Zuckersucht gibt es auch einige Argumente, die dafür sprechen. Das Wiederholen von Handlungen und der damit einhergehende Lernprozess hängt ja, wie wir inzwischen wissen, mit unserem Belohnungssystem zusammen. Der wichtige Botenstoff ist dabei Dopamin, was ausgeschüttet wird, wenn wir etwas gut finden. Der Konsum von zuckerhaltigen Lebensmitteln stößt genau dieses Belohnungslernen an und kann eben dafür sorgen, dass zuckerhaltige Lebensmittel immer mehr einen Platz auf unserer alltäglichen Speisekarte einnimmt. Und so gewöhnt man sich eben auch mehr an süßes Essen. Also süßes Essen hat einen Gewöhnungseffekt. Ich zum Beispiel bin kein großer Fan von so Süße. Ich esse zwar ab und zu, wie ich schon gesagt habe, gerne Schokolade, aber ich süße nie einen Tee, ich verzichte beim Kochen auf Zucker, bin auch irgendwie kein großer Fan von Nachtisch. Ich sage immer Nein zu Nachtisch, schon echt lange. Ich mag kein Eis und koche lieber selbst. Also kurz, Zucker und vor allem Süße ist mir wirklich nicht wichtig im Alltag. Menschen, die aber schon immer sehr gerne Ja zum Zucker gesagt haben, gewöhnen sich an den süßen Geschmack und können dementsprechend viel süßer essen und auch immer mehr Süßes essen. Wenn es mir also nach einem Glas Fanta wirklich schon reicht, weil mir sonst schlecht wird und ich zu viel Süßes einfach eklig finde, können andere ohne Probleme noch ein zweites, noch ein drittes oder gar ein viertes Glas trinken. Je nachdem, wie der Gewöhnungseffekt eben aussah. Außerdem konnte man so etwas wie Entzugserscheinungen feststellen, wenn man eben den Zuckerkonsum unterbindet. Dabei ist zu betonen, dass unser Körper diesen freien Zucker wirklich nicht braucht und man von heute auf morgen, wenn es nach dem Körper ginge zumindest, darauf verzichten könnte. Es ist also kein körperlicher Entzug, sondern ein psychischer Entzug. Denn der Körper kann sich eben Zucker einfach aus Stärke, Kohlenhydrate, Fett und Proteinbausteinen herstellen. Die Psyche spielt bei einem Zuckerstopp bei manchen allerdings nicht so mit. Und es kann zu Symptomen wie Kopfweh, Motivationslosigkeit, schlechte Konzentration und in sehr schweren Fällen sogar zu Angstsymptomen kommen. Und es gibt auch weitere Hinweise, die wir aus der klassischen Suchtdiagnose kennen. Wenn ihr euch die klassische Suchtdiagnose interessiert, schaut einfach mal in Folge 2 zurück. Ich weiß, relativ lange her, aber immer noch aktuell. Dort findet ihr alle Informationen, wie eine Abhängigkeitserkrankung diagnostiziert wird. Und genau diese Symptome findet man eben auch bezüglich hochverarbeiteten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Craving, wie das ja auch Nina schon sehr schön im O-Ton beschrieben hat, also ein sehr starkes Verlangen, eine geminderte Kontrolle über den Konsum und wiederholtes Aufhör- und auch Reduktionsversuche und eben auch der Konsum, obwohl man vielleicht schon negative Konsequenzen erfahren hat. All das wird in der Forschungsdiagnose Food Addiction zusammengefasst und anhand der Yale Food Addiction Scale ausgewertet. Die Yale Food Addiction Scale ist im Prinzip ein für diese Diagnose spezifischer Fragebogen, der zum Diagnostizieren herangezogen wird. So, da könnte man ja meinen, alles klar, Frage geklärt, es gibt eine Zuckersucht. Aber wenn ihr aufmerksam zugehört habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich immer von zuckerhaltigen Lebensmitteln gesprochen habe. Denn kommen wir mal zur Kritik an dieser Diagnose oder an dem Begriff Zuckersucht. Denn Menschen sind nicht nach zuckersüchtig, sondern nach hochkomplexen Lebensmitteln. Wenn man nämlich tatsächlich eine klare Zuckersucht haben möchte, dann müsste man sich schon den reinen Zucker reinlöffeln. Also zum Beispiel einfach unseren Haushaltszucker aus unserer Vorratskammer. Dem ist aber nicht so. Es handelt sich immer um Lebensmittel, bei denen Zucker, Fett, raffinierte Kohlenhydrate in unnatürlich hoher Konzentration vorkommen, wie Schokolade, Eis und Pommes. Und eben den Blutzuckerspiegel ordentlich hochtreiben. Doch welche Arten von Kohlenhydraten und Fetten genau dafür verantwortlich sind, dass es am Ende wirklich zu so einer Sucht kommt, ist nicht abschließend geklärt. Es kann die Kombination sein, es könnte aber auch zum Beispiel ein Lebensmittelzusatzstoff oder ein Gewürz sein, das eben besonderes Suchtpotenzial mit sich bringt. Und auch das Verlangen zielt sich nicht nur auf den Zucker ab, sondern eben auf das komplette hochverarbeitete Lebensmittel. Das heißt, Food Addiction ist da schon der passendere Begriff und nicht etwa Sugar Addiction. Doch selbst mit dem Begriff Food Addiction tun sich eben Gegner dieser Hypothese schwer, eben das mit einer substanzbezogenen Abhängigkeit wirklich zu vergleichen und sich daran zu orientieren, da man eben die Food Addiction nicht auf eine einzelne Substanz runterbrechen kann, sondern eben so ein sehr breites Spektrum an hochverarbeiteten Lebensmitteln hat. Das ist ja schon extrem komplex, wenn ihr versteht, was ich meine. Und daran hakt es eben. Und deswegen ist auch die Diagnose noch nicht Teil des Diagnosemanuals, sondern bleibt erst einmal in der Theorie und der Forschung und mal schauen, wie wir da vorankommen und welche Konsequenzen das vielleicht auch in der Zukunft hat. Aber können wir zumindest Zucker als Droge definieren? Das hängt natürlich erst einmal davon ab, wie man Droge überhaupt definiert. Denn an sich kann man hier ja auch unterschiedliche Definitionen zugrunde legen. Ich habe euch mal ganz kurz die Wikipedia-Definition rausgezogen. Und zwar sagt Wikipedia, das Wort Droge bezeichnet jeden Wirkstoff, der kein Nahrungsmittel ist, sowie Zubereitungen aus solchen Wirkstoffen. Drogen sind also Substanzen, die in einem lebenden Organismus Funktionen zu verändern vermögen. Dies betrifft immer die Funktion der Psyche und meistens auch anderer Körperfunktionen. Ich finde, die Definition fasst es sehr schön zusammen und ähnelt eben auch anderen Definitionen wie der WHO. Also hangeln wir uns einfach mal an dieser entlang. Bei der Definition kommen wir bei Zucker ja schon eigentlich sofort ins Wanken, da Zucker durchaus fester Bestandteil unserer Nahrung ist. Natürlich könnten wir dann versuchen, Zucker nur auf freie Zucker, also zugesetzte Zucker, zu begrenzen. Aber auch hier wird es schon sehr schnell schwierig, denn ich kann ja auch einen Smoothie machen, ohne irgendwelchen Zucker zuzusetzen und damit meinem Körper nichts Gutes tun. Und wir haben ja auch schon gelernt, Glucose als Zucker ist ja auch in unfassbar vielen Lebensmitteln drin und einfach für unseren Körper lebensnotwendig. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Definition von einer Droge ist eben die Veränderung des Bewusstseinszustandes in Form auch von einem Rausch. Zucker wird nachgesagt, dass es eine stimmungsfördernde und stimmungsaufhellenden Effekt hat und wacher macht, Wenn überhaupt, hält dieser Effekt sehr kurz ab und auch in Studien konnte dieser Effekt nicht wirklich nachgewiesen werden. In einer Review-Studie der Humboldt-Universität Berlin wurde gezeigt, dass Zucker die Wachsamkeit sogar verringert und innerhalb einer halben Stunde eher müde macht. Auch der stimmungsaufhellende Effekt konnte in dieser Studie nicht nachvollzogen werden, da die Laune unabhängig, wie viel Zucker konsumiert wurde, sich nicht wirklich veränderte. Auch die Konzentrationssteigerung, zum Beispiel durch Traubenzucker, ist fraglich. Man konnte das auch nicht wirklich nachweisen, konnte aber positive Effekte beim Wiedergeben und Einbringen von Wortlisten zeigen. All das sind für mich zu subtile Effekte, um sie tatsächlich als Rauschzustand zu betiteln. Und auch wenn die Wikipedia-Definition nicht von Rauschzuständen, sondern lediglich von Veränderung von Funktionen spricht, finde ich das gerade bei Zucker schwierig, da Zucker ja ein notwendiger Teil unseres Organismus ist, der unsere Funktion ja tagtäglich aufrechterhält. Das heißt, die Veränderung der Funktion oder die Erhaltung der Funktion ist einfach Teil der Sache, wenn ihr versteht, was ich meine. Und vielleicht noch zum Thema Abhängigkeit, obwohl ich betonen möchte, dass natürlich die Definition von Droge nicht ist, ob man davon abhängig werden kann oder nicht. Aber es macht trotz allem Sinn, da mal kurz drauf zu schauen, denn da haben wir ja schon erfahren, dass hier keine Abhängigkeit nur von Zucker nachgewiesen werden kann, sondern es sich eben, wie schon gesagt, immer um die hochverarbeiteten Lebensmittel handelt. Kurz, für mich passt weder der Drogen- noch der Suchtbegriff nur auf das Thema, auf die Substanz Zucker. Doch warum hören wir diese zwei Begriffe so häufig in Verbindung mit Zucker? Warum gibt es diese Diskussion überhaupt? Weil ihr habt euch ja auch wirklich diese Folge so häufig gewünscht. Und ja, das hat mich nicht mehr ganz losgelassen. Ich möchte jetzt abschließend nochmal mit euch meine Gedanken dazu teilen, warum es wohl für viele auch so wichtig erscheint, Zucker sowohl den Sucht- als auch den Drogenbegriff aufzudrücken. Dazu möchte ich einfach noch ein paar Worte bezüglich auch meiner eigenen Meinung, hier geht es um meine eigene Meinung, verlieren. Weil innerhalb der Folgenwünsche zu Zucker habe ich eben auch schon recht häufig den Zusatz bekommen im Sinne von, ja, es ist einfach auch wichtig zu zeigen, was Zucker für eine schlimme Droge ist, also auch mit einer negativen Konnotation. Und wie gesagt, ich glaube, der erste Folgenwunsch zu Zucker ist schon 1,5 Jahre her, also echt schon lange. Und ich habe mich relativ lange vor dieser Folge gedrückt, weil ich es einfach nicht so passend fand. Zucker macht eben auch ein großes Ernährungsthema auf. Und das unterscheidet sich schon ganz grundlegend zu anderen psychoaktiven Substanzen. Und am Ende bin ich halt bei meinen Überlegungen zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich grundlegend darum geht, auf die Gefahren von Zucker deutlich hinzuweisen. Denn ich meine, was soll ich sagen? Wir sind da auch in einer echt kritischen Situation. Laut Foodwatch erreichten am 11. August 2020 Kinder schon ihr jährliches Zuckerlimit. Da hat man ja noch August, September, Oktober, November, Dezember, ja fast 5 Monate des Jahres übrig. Und bei Erwachsenen war es schon Ende September. Das ist unfassbar bitter und wir brauchen unbedingt mehr Handlung von Seiten der Politik, zum Beispiel in Form einer Zuckersteuer, die in anderen Ländern echte Erfolge erzielt hat. Und aber auch mehr Aufklärung und auch Werbeverbot für Süßes für Kinder, vor allem auch auf Kinderkanälen und sowas. Also viel mehr Regulation von Seiten der Politik. Doch dafür brauchen wir weder den Drogen- noch den Suchtbegriff. Denn ich habe das Gefühl, dass der Wunsch, Zucker so zu benennen, also als Droge zu titulieren, hauptsächlich der Idee unterliegt, dass wenn Leute hören, dass Zucker eine Droge ist, dann verstehen sie, wie schlimm das ist. Und das unterliegt wiederum der Idee, dass Stigmatisierung Verhaltensänderungen hervorbringt. Und ganz ehrlich, nichts anderes ist es. Ich hier auf Psychoaktiv möchte aber eigentlich genau das Gegenteil. Ich möchte eine Normalisierung des Drogenbegriffs, damit wir mit kühlem Kopf alle Seiten einer Substanz betrachten können. Und ich nutze den Begriff Droge weder als Abschreckung noch als Panikmache, sondern ja, wenn ich von Drogen rede, rede ich halt von Drogen. Von Alkohol, Tabak, Ecstasy, nenn's mir, ne? Und es hat halt alles seine erwünschten und unerwünschten Wirkungen und alles ein unterschiedliches Risikoprofil. Und darum geht es hier in diesem Podcast. Das wollen wir uns hier unaufgeregt anschauen. Und was ich aber noch betonen möchte, auch ohne Drogenbegriff ist es für mich wichtig, hochverarbeitete Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt zu problematisieren. Also jetzt halt nicht für mich persönlich, es wird wahrscheinlich nicht weiter in meinem Kanal um dieses Thema gehen und wir werden uns wieder anderen psychoaktiven Substanzen zuwenden. Aber auch ohne Drogenbegriff können Substanzen wie der Zucker problematisiert werden. Das ist vollkommen möglich und es ist unfassbar wichtig, dass Menschen dabei unterstützt werden oder sie befähigt werden, sich gesund zu ernähren. Also behaltet es bitte im Hinterkopf, wenn es darum geht, andere Substanzen in den Drogenbegriff mit ein- oder auszuschließen. Ich meine, es zu diskutieren ist natürlich sinnvoll und es ist auch völlig okay, wenn ihr an dieser Stelle anderer Meinung seid als ich, also bezüglich Zucker und dem Drogenbegriff. Aber was mir wirklich am Herzen liegen würde, ist, dass ihr den Drogenbegriff nicht nutzt, einfach nur um eine Substanz zu problematisieren. Denn das ist halt am Ende auch nur Stigmatisierung der Betroffenen und das bringt halt auch niemanden weiter. Das wissen wir inzwischen, da gibt es sogar Forschung zu. Ihr Lieben, das war es schon wieder zum Thema Zucker auf dem Psychoaktiv-Podcast. Wir haben uns in dieser Folge angeschaut, was Zucker eigentlich ist, was der normale Zuckerstoffwechsel ist, die Besonderheiten von Fructose und Glucose, die negativen Auswirkungen von Zucker und das war für mich am allerwichtigsten in der Folge, wir haben uns angeschaut, warum man keine Zuckersucht diagnostizieren kann, sondern es nur die Forschungsdiagnose Food Addiction gibt. Und für mich ist zumindest die Frage geklärt, dass Zucker keine Droge ist oder dass der Drogenbegriff hier einfach nicht wirklich passt. Falls ihr tiefer in das Thema eintauchen wollt, schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr noch meinen Artikel zum Thema Süßstoff, die Lösung für unser Zuckerproblem, wo ich unter anderem darauf eingehe, ob Süßstoff sich als Substitut eignet, wenn man seinen Zuckerkonsum reduzieren möchte. Also ob ich meinen Zuckerkonsum einfach mit Süßstoff ersetzen kann. Danke also, dass ihr auch nach der Sommerpause wieder eingeschalten habt. Und auch echt danke für eure Themenwünsche, die mich auch immer Themen beleuchten lassen, die definitiv wichtig sind, aber vielleicht auf meiner persönlichen Liste nicht ganz weit oben steht. Aber am Ende ist das mein Podcast für euch und ich möchte natürlich die Themen behandeln, die auch euch unter den Nägeln brennen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo ihr gerade seid, oder einen wunderschönen Abend. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen bei der neuen Folge. Bis dann. Tschüss.